In der Vorbereitung auf das Thema habe ich so überlegt, dass man auch unterscheiden darf nochmal zwischen Schutzmauer aufbauen und Rückzug.
Wenn zu viel Verletzungen sich angestaut haben und dieses Gefühl da ist, ich muss mich jetzt schützen, dass dann so eine grundsätzliche emotionale Distanz als Schutzmauer entsteht, was gut ist, schützt vor weiteren Verletzungen. Negative Konsequenz ist, dass meistens dann auch die guten Gefühle auch nicht mehr durchkommen.
Grundvoraussetzung für Veränderung muss natürlich immer gegeben sein, ne? Also, dass ich Hilfe in Anspruch nehmen kann. Dafür braucht es den Auftrag von zwei Personen.
Das ist so ein Punkt, der nach Jahren auf jeden Fall sehr, sehr schwer ist, den wieder zu drehen. Wenn dann der andere oder die andere ins Kämpfen kommen möchte und sagt, ich habe es verstanden, die Krise ist da, und möchte jetzt volle Energie da reinlegen und der oder die andere dann sagt, ich habe schon den Kampf gehabt. Ich habe vor 3 Jahren oder 4 oder 5 Jahren, da habe ich ganz viel gekämpft. Und dann ist das so, dass derjenige dann leider manchmal akzeptieren muss, dass der Kampf nicht mehr hilft. Letzte Woche haben wir schon kurz darüber gesprochen, was man tun kann, wenn der Partner sich in der Kommunikation vollkommen zurückzieht und ja kein richtiger Gesprächsrahmen mehr aufgebaut werden kann. Heute wollen wir in die Tiefe gehen, wollen einige Schritte zur Lösung mitgeben und einfach schauen, dass ihr langfristig eine gesunde Gesprächsbasis schaffen könnt, ohne Ablocken und Gesprächsvermeidung. Du bist im Podcast der Lebensidealisten. Mein Name ist Florian.
Ich bin Ina.
Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine dauerhaft glückliche und harmonische Beziehung.
In der Vorbereitung auf das Thema habe ich so überlegt, dass man auch unterscheiden darf nochmal zwischen diesem Begriff Schutzmauer aufbauen und Rückzug. Weil ich finde, dass man sich in einer Partnerschaft mal zurückzieht und sagt, ich mag jetzt gerade nicht reden oder mir ist der Tag einfach heute zu viel oder ich habe einfach keine Gesprächsbereitschaft, ich habe mich über etwas total geärgert heute oder die Kinder waren total anstrengend und jetzt kann ich nicht noch in dieses Thema einsteigen und ich auch nicht dadurch dann ja gesprächsbereit bin, das ablocke. Und den Begriff von emotionaler Schutzmauer, also damit meinen wir ja auch, haben wir ja auch in der letzten Folge so ein bisschen erzählt, wirklich Stunden oder manchmal auch tagelang emotional nicht gesprächsbereit zu sein. Und ich finde, das ist nochmal etwas ganz anderes.
Ich finde, da gibt es 3 Stufen dann tatsächlich. So, das eine ist so die Tagesform, ne, wo man sagt, ich habe die Bereitschaft nicht mehr, weil ich habe schon bei der Arbeit so viele Gespräche heute geführt, ich mag einfach nicht mehr sprechen. Ich brauche Ruhe. Was auch immer mal ein Thema ist in Coachings, wenn jemand einen Job hat, in dem er sehr viel mit Menschen spricht, aber eigentlich introvertiert regeneriert. Also
das kennen wir ja auch, ne?
Wie bei mir. Ja. Dann muss man im Job darauf achten, wo die Grenze ist, damit man nicht jeden Abend nach Hause kommt und alle Worte ausgesprochen hat, die man sprechen mag, und kommt quasi nur noch als leere Hülle nach Hause, sondern wählt sich im besten Fall dann seinen Job und die Aufgaben, die da anstehen, so, dass man noch mit Restkapazitäten nach Hause kommt. Das betrifft die Kommunikationsfähigkeit und Freude, allgemeinen sozialer Umgang mit Menschen. Das betrifft die Willenskraft auch ganz stark. Wenn ich einen Job habe, wo ich ganz viele unliebsame Aufgaben habe und ich brauche dauernd Willenskraft, um mich da so, oh, jetzt die Aufgabe noch und dann muss ich jetzt wieder, okay, wieder Willenskraft verbraucht, dann komme ich abends nach Hause und dann kommt die nächste unliebsame Aufgabe, nicht den Tisch mit abdecken, den Geschirrspüler einräumen und dann habe ich irgendwann vielleicht nicht mehr die Kapazität, mich dafür durchzuringen, ne, und schon kann das Konflikte produzieren. Und das Letzte ist die Entscheidungsfähigkeit, ne, weil auch der Entscheidungswille ist bei vielen eben, oder ist immer begrenzt, würde ich sagen, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber das kennt man dann auch, wenn Menschen aufeinandertreffen und einer von beiden hat schon ganz viele Entscheidungen getroffen, dann kommen so Fragen. Was wollen wir denn die Woche über essen? Ich weiß nicht, ist nicht wichtig, entscheide du. Wollen wir am Wochenende Freunde einladen? Puh, ja, meinetwegen. Das merkt man so, ist alles egal. Ja. Ich kann nichts mehr mit entscheiden. Es ist nur noch der Wunsch da, entscheide du. Hauptsache, ich muss nicht mehr entscheiden, ich kann nicht mehr. Ich finde das so der erste große Bereich, so die Tagesform.
Das ist gleichzeitig, finde ich, ja auch immer so ein Beispiel für diese Bedürfnisse decken, ne? Wenn man den ganzen Tag bei Kindern Bedürfnisse deckt, also nachfragt und wollen wir das jetzt so machen und ne, Brote schmiert und sonst was. Also wenn man die ganze Zeit dabei ist, die Bedürfnisse von Menschen zu decken, die die Bedürfnisse selber in dem Umfang noch nicht decken können, dann kann man auch, finde ich, in der Partnerschaft manchmal am Abend oder am Wochenende auch schwer extra Meilen gehen, weil man einfach keine Kapazität hat, noch mal extra die Meile zu gehen und das Bedürfnis zu sehen, anzusprechen, nett zu sein, auch zu sagen, ja, ich mach das schon mal fertig. Also das ist auch nochmal so, ne, was mir jetzt gerade eingefallen ist.
Und das Zweite ist, finde ich, eine Schutzmauer, die jetzt nicht in diesen mehrtägigen Rückzug führt, sondern die eher so dauerhaft da ist. Zum Beispiel, dass man sich dauerhaft emotional distanziert oder dass man bei bestimmten Themen eine dauerhafte innere Schutzmauer eingezogen hat und diese Themen dadurch meidet. Also das heißt, dann ist das nicht so, dass derjenige sich vielleicht über Tage zurückzieht und nicht mehr redet, sondern dann ist das eher, dass man diese Themen umschifft und darüber nicht mehr redet oder dass man merkt, okay, wenn ich das Thema anspreche, dann geht derjenige sofort auf Ablocken und
also
schiebt
so themenspezifisch latent.
Entweder so themenspezifisch oder auch natürlich, was das Gefühl anbelangt, dass wenn zu viel Verletzungen sich angestaut haben und dieses Gefühl da ist, ich muss mich jetzt schützen, dass dann einfach so eine grundsätzliche emotionale Distanz als Schutzmauer entsteht, wo so Dinge, die passieren, einfach so ein bisschen an mir vorbeifliegen, an dieser Schutzmauer. Was gut ist, schützt vor weiteren Verletzungen. Negative Konsequenz ist, dass meistens dann auch die guten Gefühle auch nicht mehr durchkommen. Ne? Und dann ist man halt auch emotional komplett distanziert. Also halt emotionale Schutzmauer und das andere ist so eine themenspezifische Schutzmauer. Ich möchte bestimmte Themen nicht besprechen. Da hatten wir schon Streit drüber. Da haben wir schon ungute Gefühle zu gehabt. Die meiden wir.
Und das erlebe ich sehr häufig in Coachings, dass einer von beiden, wir nennen das ja auch im Team immer so gerne, so dieses innerlich gekündigt haben. Also wenn man innerlich sozusagen sich so weit distanziert hat und man weiß, man ist aber noch nicht bereit für eine Trennung oder es gibt Gründe, die das gerade nicht möglich machen für einen, ne? Das ist oder Ängste auch, die da reinspielen, wo man sagt, okay, aber wenn dann der andere, das ist vielleicht jetzt so ein bisschen klischeehaft, aber es ist schon, wenn ich so Männer-Frauen-Ding, dass wenn dann der Mann irgendwann sagt, okay, ja, dann lass uns mal so eine Paartherapie machen, dass gar nicht selten die Frauen da sitzen und sagen, ja, das ist mein Vorschlag seit 5, 6 Jahren. Schön, dass du dich dazu entschlossen hast. Und der Mann dann merkt, und gar nicht selten auch bei uns ja, ach, so schlimm ist das ja gar nicht. Das bringt ja wirklich was und das bringt uns ja hier auch voran und meine Bedürfnisse werden hier auch gesehen. Dass dann die Stimmung manchmal so ein bisschen kippt, in dem Sinne von, dass der Mann sehr motiviert ist und das dann von seiner Frau auch fordert und sagt, irgendwie habe ich das Gefühl, du bist hier jetzt dabei und du machst auch mit, aber freu dich doch mal, dass ich jetzt bereit bin, das zu machen. Und die Frau sitzt und sagt, ja, also weißt du, ganz ehrlich, nach 10 Mal vorschlagen und ich sitze schon 7 Jahre im Leid, ich bin da jetzt so ein bisschen distanziert. Also ich schaue mir das jetzt mal an, was bei dir passiert. Und ich sehe auch so ein bisschen Veränderungen. Aber jetzt erwarte bitte nicht von mir, dass ich jetzt hier im Kreis springe und da die komplette Anerkennung dir geben kann, weil diese Mauer da ja schon so da ist, ne?
Wobei ich da auch noch unterscheiden würde zwischen der Schutzmauer und innerlich gekündigt. Weil wenn das eine Schutzmauer ist und dadurch Distanz entstanden ist, dann ist die Chance ganz gut, dass man durch das Lösen der Verletzungen die Schutzmauer abgebaut bekommt. Und dass da dann auch die guten Gefühle, die man sich wünscht, auch wieder zum Vorschein kommen. Dieses innerlich Kündigen, das erlebe ich eher so als auch eine Art aktiven, bewussten Weg in der Form, dass es vielleicht so ein finales Ereignis, Streit oder eine finale Enttäuschung oder so gab, wo jemand sich meistens innerlich sagt, ich bin allein besser dran.
Mhm.
Und wo dann so richtig so eine Entscheidung getroffen wird, ab jetzt spreche ich diese Themen nicht mehr an, ziehe mich zurück, ich bin allein besser dran. Das hat keinen Sinn mehr, mit ihm oder ihr über folgende Themen zu sprechen. Wir kommen da nicht zusammen. Das ist schon so bewusst, ich habe keine Lust mehr.
Mhm.
Ich will nicht mehr. Wie im Job eben auch, ne? Wo jemand dann bewusst sich hinsetzt und sagt, das ist alles scheiße mit dem Vorgesetzten, ich habe keine Lust mehr, ich mache ab jetzt nur noch Dienst nach Vorschrift. Und da ist es dann natürlich so, dass es schon, je nachdem, wie viel Zeit danach verstreicht, schwieriger wird. Weil wenn jemand so diese innere Kündigung ausspricht oder so eine innere Trennung ausspricht, dann folgt unser Basisgefühl dem auch. Das heißt, dann beginnt unser Gefühl auch nach und nach dieses tiefere Gefühl von Liebe, Verbindung, Vertrautheit abzubauen. Und das ist so ein Punkt, der nach Jahren auf jeden Fall sehr, sehr schwer ist, den wieder zu drehen. Und das ist dann auch das, was du gerade beschreibst, ne? Wenn dann der andere oder die andere ins Kämpfen kommen möchte und sagt, ich habe es verstanden, die Krise ist da, wie doof, dass ich es nicht vorher sehen konnte und möchte jetzt volle Energie da reinlegen. Und der oder die andere dann sagt, ich habe schon den Kampf gehabt. Ich habe vor 3 Jahren oder 4 oder 5 Jahren, da habe ich ganz viel gekämpft. Erinnerst du dich? Ich habe das gemacht, das gemacht, das gemacht.
Aber die Wahrnehmung ist meistens auch sehr unterschiedlich. Ne?
Und dann sagt der andere, ja, aber ich habe damals das alles nicht verstanden.
Genau.
Jetzt verstehe ich das ja alles.
Ja.
Und dann ist das so, dass derjenige dann leider manchmal akzeptieren muss, dass der Kampf nicht mehr hilft. Ne? Ja, und dann gibt es ja diese letzte Schutzmauer, das, was man dann auch online eben als Stonewalling findet. Dieses, ich würde eher sagen, das passiert, wenn man den Panikmodus erreicht hat. Da haben wir letztes Mal schon kurz drüber gesprochen, ne? Die 3 Panikmodi, die es gibt, Angriff, Flucht und Todstellen. Wir haben ganz oft bei uns die Kombination aus einer hat den Panikmodus Angriff und der andere Flucht oder Todstellen. Ne? Weil, sag mal, das scheint zu matchen, dass Menschen sich so finden, dass das irgendwo unterbewusst noch eine Rolle in der Anziehung vielleicht spielt. Denn ich erinnere mich an kein Paar, wo beide den Modus Angriff hatten. Ich habe so ein Bild vor Augen, vielleicht eher so gerade aus Film oder so, ne, wo wenn beide im Angriffsmodus sind, dann fliegen die Teller und knallen die Türen und das ist sehr eskalativ. Wobei ich dann sagen würde, ich habe vielleicht doch schon mal ein Paar gehabt, aber da ist das nachher gewechselt. Da hat der Mann nachher gesagt, okay, ich muss switchen in den Fluchtmodus, weil ansonsten könnten bei uns Dinge passieren, die keiner von uns will. Also ich muss irgendwann die Flucht ergreifen, bevor wir aus dem verbalen Angriff möglicherweise in einen körperlichen Angriff wechseln. Das heißt, ich fliehe dann lieber. Der hat den Modus gewechselt. Ja, und besonders dieses Flucht- und Todstellen-Thema ist ja für den, der, also was heißt Angriff? Wir müssen vielleicht mal überlegen, was das bedeutet. Angriff heißt, man will unbedingt reden. Man möchte unbedingt dieses Thema
jetzt klären. Sehr penetrant, immer wieder. Man geht durch Räume der Person hinterher, sucht immer wieder das Gespräch. Ne? So, also auch in Anführungsstrichen sehr grenzüberschreitend manchmal auch. Also wenn der andere sagt, so lass mich in Ruhe, ich will darüber nicht reden, zu sagen, ja, nee, das müssen wir jetzt klären. Also da ist ein richtig Druck auch hinter. Ne?
Deswegen auch Panikmodus, genau. Ne? Da ist richtig Druck drin. Man muss dieses Gespräch unbedingt zu Ende führen.
Und da ist es natürlich auch häufig so, denn das der andere Part irgendwann ja auch in diesem Panikmodus ist und merkt, der Druck steigt und steigt und steigt. Und da erinnere ich mich an einige Paare bei mir, wo dann der Moment ist, wo jemand sagt so, und dann bin ich rausgegangen und bin eine Runde mit dem Fahrrad gefahren oder Autoschlüssel genommen und bin irgendwie durch die Straßen gedüst oder, also dieses Gefühl, ich muss auch wirklich einen räumlichen Abstand jetzt hier aufbauen, damit ich durchatmen kann, damit ich dieses ganze Gerede einfach loswerde, was auf mich einströmt. Es reicht nicht aus, wenn ich den Raum wechsle. Gerade bei Menschen, die sich dann natürlich auch vielleicht auch aus einer Prägung, aus der Kindheit und Jugend sehr unter Druck fühlen, die kriegen dann manchmal auch Angst, weil die sich so provoziert fühlen und sagen so, es ist wie, als wenn jemand dauernd dich antatscht oder anfasst und du magst es nicht. Irgendwann ist es so, dann dreht man durch. Dann hat man das Gefühl so, ich werde lauter oder ich wirke vielleicht auch bedrohlicher, als ich sein möchte, weil meine Grenze so überschritten wird, ne?
Ja, und die Prägung kann auch auf der anderen Seite liegen. Derjenige, der unbedingt reden will, das habe ich letztens in einem Strategiegespräch gehabt, dass derjenige in der Kindheit nicht reden durfte. Und für den das dann jedes Mal eine ganz starke Ablehnung und so ein Zurückversetzen in diese Gefühle der Kindheit war, wenn die Partnerin in dem Fall das Gespräch verlassen wollte, ohne dass der andere alles sagen durfte, was gerade so in ihm steckt, was er loswerden möchte. Also auch das kann passieren.
Und dieses Letzte, dieses Todstellen, Erstarren, kann man sich vielleicht so nochmal ergänzend vorstellen, dass halt jemand in der Küche sitzt oder im Garten sitzt und eigentlich vor sich hin starrt. Also wirklich sitzt und man denkt so, okay, kommt irgendwas noch bei dir an? Kannst du mich hören? Also dieses wirklich das Gefühl, die Menschen machen auch gar nicht aktiv unbedingt was. Also sitzen wirklich draußen und schauen in den Garten oder sind in Gedanken so tief versunken, ne?
Das wirkt wie so eine ganz starke depressive Verstimmung.
Ja, genau.
Ne? Auch so im Bett liegen, so tun, als würde man schlafen oder wirklich schlafen. Einfach so die Welt vergessen, nicht mehr essen, nicht mehr trinken und so weiter. Ne? Also da geht einfach nichts mehr. Und das ist dann Ja, unterschiedlich. Also auch wenn wir mit Paaren sprechen, egal welcher Panikmodus aktiviert ist, manche kommen dort in einigen Minuten raus, manche brauchen Stunden, manche haben einen Hebel gefunden, was ihnen gut tut, um da wieder runterzufahren. Andere können 2-3 Tage nicht miteinander reden.
Auch unterschiedlich eine Ausprägung, ne? Also, dass man sagt, zu Hause bin ich in diesem Panikmodus, ich kann mich aber so weit aktivieren, dass ich, wenn ich im Auto sitze, auf dem Weg zur Arbeit, bei der Arbeit wieder funktioniere. Also das gibt es auch, dass es dann wirklich so situativ ist. So in dem Moment, wo ich frisch geduscht bin und die Haustür sich schließt, wird mir bei der Arbeit niemand das anmerken. Und sobald ich wieder zu Hause bin, verfalle ich wieder in diesen Modus, ne? Oder auch im Freizeitbereich. Und das macht für viele Menschen es auch so schwierig zu verstehen, wenn ich vielleicht sehe, wie Freunde von uns mit der Person noch beim Einkaufen zufällig Kontakt hatten und gesagt, nee, da ganz normal gesprochen.
Ich finde, die große Herausforderung, wenn das denn passiert, ist ja, wie beide jetzt emotional damit umgehen und was das mit beiden in der Folge so macht. Weil derjenige, der drinsteckt und sich zurückzieht, die Schutzmauer hochgefahren hat, dem geht's ja überhaupt nicht gut. Der hängt irgendwie innerlich fest. Da berichten die Menschen von einer Zerrissenheit. Auf der einen Seite möchten sie gern diesen Konflikt, dieses Thema, was das ausgelöst hat, zwar klären. Auf der anderen Seite fehlt der Mut oder ist die Sorge da, dass das die Situation verschärft oder weitere Konflikte eintreten. Und diese Zerrissenheit führt ja gerade zu diesem Todstellen, zu diesem Nichtstun, sich zurückziehen, weil irgendwie kein Weg stimmig gangbar ist und beide Wege behaftet sind mit Leid, Schmerz, Angst, Sorgen, ne? Und deswegen bleibt man einfach hängen und macht nichts, bis dann so ein Umschaltmoment kommt und eine der beiden Seiten gewinnt. Also entweder kriegt derjenige vielleicht einen emotionalen Ausbruch und spricht aus und sagt, Mensch, das ist das, was mich zerrissen hat, das ist das, was für mich schwer war und ich will das alles ja ganz anders und ist dann geht dann doch noch mal in so ein Gespräch rein und klärt das so zumindest ein bisschen auf, was da bei ihm passiert ist. Das heißt noch nicht, dass man das wirklich lösen kann oder dieses Thema an sich nochmal angehen kann, aber zumindest kommt derjenige so ein bisschen damit hervor, was ihn gerade so belastet hat und wo er festhing. Oder das geht in so einen schleichenden Prozess über von, man fängt wieder so ein bisschen an, einfach mehr am Alltagsgeschehen teilzuhaben. Es gibt wieder organisatorische Gespräche, ne? Ja, was wollen wir denn morgen essen und so weiter. Mhm. Das weicht sich so auf, ohne dass man in dieses Thema überhaupt noch irgendwie reingeht. Also es verläuft sich völlig im Sande.
Aber ich finde, die Situation ist ja auch so schwierig, weil jede von diesen Situationen des Schweigens macht ja etwas so ganz stark im Fundament. Also viele Menschen berichten ja auch und sagen, ich kann genau noch die Ereignisse, die Tage sagen, das waren die 2 Tage im Urlaub, das war, als wir von der Feier da nach Hause kamen. Also das sind wie so Ereignisse, die sich in den Kopf reinbrennen. Nicht nur immer in der Partnerschaft, auch bei Kindern, wenn die dabei sind nachher und die richtig so eine Erschütterung machen und die auch manchmal Angst machen, sagen, naja, hoffentlich passiert das denn nicht, wenn wir da und da sind, hoffentlich passiert das nicht über Weihnachten. Also, dass man nachher schon so eine Exit-Strategie fast im Kopf aufbaut und sagt, naja, sonst mache ich das alleine, sonst fahre ich mit den Kindern alleine. Und das macht natürlich auch eine ganz große Distanz aus, so präventiv schon im Kopf. Und das ist häufig auch etwas, was viele Menschen dann beschreiben und sagen, ja, das hat mich irgendwann so aufgefressen, dass ich nicht mehr für mich diese Leichtigkeit im Leben haben kann, weil dieser Anteil immer mitschwingt.
Es muss auch nicht immer der offen ausgetragene Konflikt gewesen sein, der da reinführt, sondern es kann sein, dass für alle um die Person herum alles relativ normal wirkt und plötzlich klingt die Person sich aus und ist verschwunden und zieht sich zurück und ist nicht mehr erreichbar, ansprechbar, weil dann in demjenigen innerlich ein Konflikt entstanden ist, der noch nicht ausgesprochen war, aber der Konflikt ist in dem schon voll passiert. Also zum Beispiel in der Gruppe, ne, ein großer Teil der Gruppe hat sich für Weg A entschieden und man selber spürt eigentlich das dringende Bedürfnis, Weg B zu gehen. Und jetzt ist so das Ding, das nicht aussprechen zu können. Ich möchte Weg B, ihr geht Weg A. Ich will das eigentlich, ich will nicht Weg A, ich will aussprechen Weg B, ich kann nicht aussprechen Weg B, ich habe Angst, euch zu verletzen, wenn ich sage, ich will den anderen Weg gehen. Und auf einmal macht das innerlich plopp, das Ding geht zu, Panikmodus ist aktiviert und derjenige verlässt den Bereich.
Genau, und alle Konsequenzen, die daraus entstehen, trägt ja denn die Person, wie in deinem Beispiel, die Weg mit den anderen geht, Und das ist, finde ich, das Schwierige, weil heutzutage, also das ist ja etwas, was ja auch alle anderen Menschen antriggern kann. Ne, die einen von wegen, was ist denn los, kann man dem helfen? Die anderen, die sagen, das kann er doch nicht machen. Aber diese ganze Situation erlebt ja die Partner oder Partnerin, die dann alleine ist oder in der Situation bleibt und sich nicht zurückzieht. Und das ist natürlich auch schwierig, wenn du weißt, du bist auf den Geburtstag eingeladen und du gehst alleine hin und du musst die erste Viertelstunde, wenn du allen Hallo sagst, erstmal in die Rechtfertigung gehen, sollen wir alle fragen, ja Mensch, wo ist sie denn geblieben? Warum ist sie denn jetzt nicht mitgekommen? Und klar hat man nachher seine Standardsätze, aber trotzdem merkt man da ja auch so eine Unterkühlung, dass man irgendwann sagt, du, frag sie doch selber, ich kann da jetzt nichts zu sagen oder naja, ihr geht's nicht so gut, aber man geht ja schon selber mit so einem ganz komischen Gefühl irgendwo rein, ne? Gerade wenn es auch irgendwas ist, wo die Person richtig fest mit eingeplant ist bei einer Hochzeit, dafür wurde ne, Essen bestellt oder sonst was, also da auch diese Konsequenzen denn so, auch da sind man auch schon schlechtes Gewissen hat, wenn man sagt, ah, irgendwie fühlt sich das jetzt unstimmig an oder man weiß, man, die Kinder sind ganz groß enttäuscht. Man geht da in einen Konflikt damit rein. Also man trägt diese Last dann in dem Moment allein und der andere hat sich ausgeklinkt, ne? Oder die andere.
Und es wird im Nachhinein, so erlebe ich das, bei den Paaren dann auch selten nochmal aufgeräumt mit dem Umfeld. Also es wird selten dann in dem Hochzeitsbeispiel, gehen die Menschen dann selten zu dem Hochzeitspaar und sagen, hey, Folgendes ist in mir passiert. Das tut mir total leid, wenn das bei euch ungute Gefühle gemacht hat. Ne? Weil derjenige ist ja aus diesem Thema rausgekommen und möchte ja auch nicht wieder zurück hineinversetzt werden. Und das könnte ihn ja hineinführen, beziehungsweise ist ja auch dann immer die Frage, was für eine Reaktion kommt
dann. Ganz groß schambehaftet ja auch, ne?
Genau.
Ja, und das macht es natürlich dann wiederum schwierig, auch auf Dauer positiv in die Zukunft zu schauen, ne? Wo wir jetzt ja auch so bei den Lösungsansätzen sind. Also was kann man tun, damit dieses Leid aufhört, ne?
Ja, bevor wir zu den Lösungsansätzen kommen, kurz nochmal der eigene Werbeblock für uns. Wenn ihr merkt, dass das ein Thema bei euch ist, also allgemein die Kommunikation, Gespräche miteinander führen, ob das ganz einfach Rahmen und Bereitschaft im Alltag ist, ob das eine generelle Schutzmauer bei Themen oder bei Gefühlen ist oder tatsächlich auch dieser Panikmodus und ihr findet da gar nicht mehr zusammen, habt nur noch Sorge davor, dass so ein Panikmodus aktiviert wird, dann meldet euch doch sehr gerne bei uns fürs telefonische Erstgespräch und wir schauen gemeinsam, was genau euer Thema, euer Ziel ist und ob wir euch dabei richtig gut unterstützen können. Wir arbeiten ausschließlich online, das heißt, per Videokonferenz wird bei uns die Paartherapie durchgeführt und das funktioniert sehr wirkungsvoll und sehr gut. Wenn ihr beide nebeneinander sitzt, da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht und Studien zeigen auch, dass das perfekt funktioniert. Und es hat den großen Vorteil, dass ihr euch eben über Podcasts und Videos, wie auch hier jetzt über uns, unsere Haltung, unsere Arbeit informieren könnt. Und wenn ihr dann ein richtig stimmiges Gefühl habt und habt das Gefühl, ja, die reden da schon in Teilen über uns, die verstehen, was bei uns los ist und die Ansätze klingen gut, wir brauchen aber Unterstützung, dann könnt ihr euch melden, egal wo ihr wohnt. Paare, die bei uns sind, kommen aus ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz und auch sehr viele wiederum, die weltweit verteilt wohnen, weil sie eben ausgewandert sind und bei so einem wichtigen emotionalen Thema gerne muttersprachlich begleitet werden möchten. Also meldet euch sehr gerne auf unserer Website für das telefonische Erstgespräch an, www.lebensidealisten.de, geht ihr auf Erstgespräch und dann können wir miteinander schauen, wie wir euch optimal unterstützen. Ich finde, bei der Lösungsfrage gibt es immer mehrere Ebenen, die man sich angucken kann, auch zeitlich gesehen. Man könnte jetzt erstmal sich komplett mal auf die Vergangenheit und die Vorerfahrung konzentrieren. Das ist so das Erste, das Beziehungsfundament nachhaltig stabilisieren, wozu auch sicherlich gehört, das haben wir jetzt als Punkt 3 gleich nochmal drin, ich würde es aber gerne eigentlich mit vorgreifen, weil es da so mit reingehört, individuelle Prägung und Glaubenssätze bearbeiten. Das ist so ein Block Vergangenheit. Das heißt, typischerweise verkürzt sich die Zeitspanne oder die Konfliktfähigkeit mit steigenden Erfahrungen immer weiter. Das heißt also, je mehr Verletzungen und Konflikte man innerlich ansammelt, die man verdrängt und nicht verarbeitet hat oder nur teilweise verarbeiten konnte, dass die Zündschnur, bis man zum Panikmodus kommt, kürzer wird. Ich kenne das noch aus meiner Schulzeit auf dem Gymnasium. Da gab es einen Raum, wo die Klausuren geschrieben worden sind. Und da habe ich auch immer diesen Panikmodus gehabt. Da bin ich mir im Blackout reingeraten.
Ja. Das so. Kenne ich von der Uni noch, wenn die Türen geschlossen wurden.
Ja.
Da entsteht Engel auf der Brust.
So, und dann habe ich auch da keinen Zugang mehr gehabt zu dem Wissen, was ich vorher erlernt habe. Und da habe ich das auch gemerkt, dass irgendwie das sich nachher gesteigert hat, während ich dann teilweise noch ganz gut reingekommen bin, wieder in mein Wissen oder das ein bisschen länger an. Also es ging dann noch. So ist das dann auch mit Verschlechterung der Noten, was eine Folge war aus dem Panikmodus. Also natürlich die Noten immer mehr verschlechtert. Das heißt, die Angst vor schlechten Noten wurde größer und folglich der Panikmodus schneller aktiviert. Und irgendwann brauchte ich nur noch an diesem Raum vorbeigehen und mein Herz hat schon schneller geschlagen. Und das ist ja das, was hier eben dieses Fundament ausmacht und die Prägung der Vergangenheit. Also gibt es, wie in dem Beispiel, was wir vorhin hatten, du hattest die eine Seite genannt, ich die andere, gibt es Prägungen aus Kindheit, Jugend, die damit schon verknüpft worden sind? Wie zum Beispiel, wenn ich nicht sprechen darf oder ne, ich darf nicht sprechen, genau. Und so weiter. Ne? Und dann so ein besonderer Druck entsteht, alles sagen zu müssen, was da in einem steckt und man deswegen diesen Angriffsmodus noch verstärkt. Also was gibt es dort? Und dann die individuellen Beziehungserfahrungen. Ne? Also gerade was so bestimmte Themen anbelangt, das zu stabilisieren.
Ich habe das ganz häufig schon gehabt in Coachings mit dieser Thematik, dass die Frau oder der Mann, es gibt es ja auf beiden Seiten, weil das der Partner oder die Partnerin halt gesagt hat, ja, und immer wenn du in diesem Modus drin bist oder wenn du dich so zurückziehst, dann bist du wie deine Mutter oder dann bist du wie dein Vater. Also dass gar nicht selten wirklich diese Strategie schon sehr bekannt ist, dem Partner oder Partnerin, weil ne, deine Mutter redet dann ja auch tagelang nicht mit deinem Vater. Also und das ganz viel Wut bei den Menschen dann macht. Also das ist wirklich schwierig. Also grundsätzlich ist, muss man sagen, so eine Aussage wie du bist wie deine Mutter, bist wie dein Vater immer schon so ein Schlag ins Gesicht. Ne? Das möchte eigentlich kaum jemand hören im negativen Sinne. Ne? Das macht immer erst bei vielen Menschen Wut. Und gerade auch, wenn die negativen Konsequenzen als Kind auch für einen spürbar waren. Ne? Also man denkt so, ja, da hast du recht, aber ich sehe mich jetzt auch wieder als Kind da und ich fand das als Kind ganz schrecklich, dass meine Mutter mit meinem Vater nicht gesprochen hat. Und jetzt hältst du mir vor, ich bin wie meine Mutter. Schwierig, aber dass das so schnell analysiert wird. Also, dass man gar nicht jetzt so tief in die Analyse nochmal einsteigen muss, sondern dass die Impulse, man muss das natürlich prüfen, ob das wirklich so ist, aber dass manchmal die Verbindung schon ziemlich klar ist, wo das auch vielleicht herkommt. Ne? Das
ist auch kommunikativ halt sehr schwierig. Ne? Du bist jetzt auf Identitätsebene, nicht auf Verhaltensebene und so weiter. Aber so sprechen ja leider dann die meisten. Ne? Ja, wie kann man damit umgehen? Also bei diesen individuellen Prägungen, Glaubenssätzen, die man hat, geht es erstmal darum, diese zu hinterfragen, zu überprüfen. Welche Sätze kommen mir denn da so in den Kopf, wenn ich an Gespräche, Konflikte unbedingt aussprechen wollen, aus der Situation rausgehen wollen? Was habe ich da für Sätze im Kopf? Wie zum Beispiel...
Da fallen mir auch ganz viel ein.
Ich muss... Ja. Dann sag mal, wenn du...
Also zum Beispiel, ein Evergreen ist so jemand wie... Also ein Satz wie, man kann Sachen auch zerreden. Also der Glaubenssatz, wenn man zu viel redet, ne, dann wird das immer schlimmer. Sowas wie, wir müssten einfach nur mal das Fenster aufmachen und frische Luft reinlassen. Also man braucht gar nicht drüber reden, sondern man kann sich auch, ne, das, man kann sich einfach ablenken, dann wird das schon wieder gut. Denn ja auch gerne so etwas wie, das klären wir später. Also bei Kommunikation, ja, das klären wir später, das machen wir später, reden wir später drüber und später ist dann nie. Also das typische Aufschieben, dass das ein Glaubenssatz ist, dass das hilft, ne? Weil dann hat sich der andere erstmal beruhigt, ist erstmal runtergefahren, aber dann wird doch nie drüber gesprochen. Ne? Das ist das typische unter dem Teppichkehren ja auch, ne? Du übertreibst, das ist auch ein Glaubenssatz, der immer bei Kommunikation viel da ist, ne? Du machst das Drama, du übertreibst.
Ja, manchmal ist das Bild, dass man den Konflikt durch das Reden erzeugt und nicht die Erkenntnis, dass der Konflikt ja schon in einem liegt und durch das Reden die Chance besteht, ihn zu lösen. Und da kann man schauen, hat man solche Glaubenssätze, sind die limitierend und hinderlich oder sind die förderlich? Und wie kann man hinderlich limitierende Glaubenssätze in förderliche Glaubenssätze überführen? Wenn das nicht so einfach funktioniert und man merkt, da blockiert etwas, dann gilt es zu schauen, wo ist dieser Glaubenssatz ursächlich gebildet worden? Aus welchen Situationen häufig dann ja, wenn zu limitierend hinderliche Glaubenssätze heute sind, dann sind das Glaubenssätze, die in der Vergangenheit aus Verletzungen oder überfordernden Situationen heraus entstanden sind oder eben auch von anderen übernommen wurden, die durchaus in Kindheit und Jugend hilfreich waren und geschützt haben, weil wir dort entsprechend hilflos, machtlos waren und das übrig geblieben ist, damit wir mit der Situation irgendwie zurechtkommen und eigentlich jetzt das mit überführt haben ins Erwachsenenleben, wo wir einen ganz anderen Handlungsspielraum haben, kommunikativ andere Fähigkeiten haben und manche Glaubenssätze wandeln könnten, weil sie heute eben nicht mehr wirklich schützen, sondern eher hinderlich und limitierend wirken.
Was ich jetzt auch zweimal schon hatte, das ist jetzt ein Mann-Frau-Ding, andersrum geht das nicht, dass der Mann gesagt hat, dass man mit der Frau nicht sprechen kann, weil das zyklusbedingt ist. Das Problem ist nur, dass in ihrer Wahrnehmung er das immer gesagt hat. Also das ist so dauerhaft sein Thema war. Also wie so ein Glaubenssatz, der mitschwingt, von wegen, ich kann ja mit dir nicht reden, weil du hast jetzt ja gerade deine Tage, du bist ja total hormongesteuert. Und aber es nie die Möglichkeit gab, sozusagen dann in die Kommunikation einzusteigen, weil in ihrer Wahrnehmung er ihr das halt immer vorgehalten hat. Mhm. Selbst wenn sie ihre Tage nicht hatte, dass man mit ihr nicht sprechen konnte. Er hat das jetzt nicht getrackt oder so, aber das war auch so ein Glaubenssatz, die ein, zwei Männer oder zwei Männer, die ich jetzt in Erinnerung habe, über die Frauen entwickelt hatten, ne?
Ja, der ja auch in Anteilen.
Genau, in Anteilen, ja.
Ein bisschen Wahrheit auf jeden Fall hat. Das muss man für sich genau reflektieren, wie einfach diese Phase hormonell wirkt und was die macht. Das haben wir auch mit unserer Sexualberaterin Mignon mal thematisiert, dass es durchaus Sinn machen kann. Das haben auch schon Paare konkret angesprochen. Wir haben auch schon bei Paaren auf den Zyklus geachtet, wie wir Termine legen, weil die Frauen für sich reflektiert haben, dass das einfach eine Phase ist, wo sie entweder deutlich gereizter sind, also ja, eher so schwertlastiger werden, ja, wo sie viel emotionaler sind, also eher sehr herzlastig werden und wo das einfach schön ist, wenn man für tiefgründige Themen und Aufarbeitung eine Phase raussucht, wo die Frau sich total stabil fühlt.
Ja, genau.
Und sagt, da fühle ich mich richtig gut. Die Phase würde ich gerne nutzen für einen tiefgründigen Termin. So, ne? Ja, und dann geht es darum, das Beziehungsfundament zu stabilisieren, also die emotionalen Verletzungen aufzuarbeiten. Ne? Rückkehr zum letzten Punkt. Wann war es mal gut? Wo fühlte es sich zuletzt gut an, was dieses Panikthema betrifft? Wo gab es diesen Panikmodus noch nicht? Und was sind die Verletzungen, die dahin geführt haben und die gemeinsam aufarbeiten?
Also war das etwas, was von Anfang an in der Beziehung so war, dass vielleicht nach 5, 6, 7 Wochen das erste Mal aufgetreten ist und man gemerkt hat, okay, da fällt einem eine Veranstaltung ein oder ein Abend ein, wo man das erste Mal erlebt hat, das erste Mal so etwas zu erleben, weil ein Partner, Partnerin bleibt vielen Menschen ja in Erinnerung. Und dann zu überlegen, okay, was ist davor passiert? Was hat das da an dem Punkt schon mit der Partnerschaft gemacht? Und welche Verletzungen im gleichen Muster sind da nachgefolgt?
Genau, mit diesem stabileren Fundament hat man normalerweise schon mal eine deutlich längere Zündschnur und schon mal wesentlich weniger Sorgen, dass dieser Modus wieder eintritt und aktiviert wird, weil einfach der Spielraum, bis man seine Kreativität im Denken verliert und das Basisgefühl Panik signalisiert, länger wird. Das erhöht die Chance, konstruktive Gespräche zu führen, schon mal drastisch. Dann haben wir einen weiteren Punkt und das ist das Thema eigentlich so Selbstbewusstsein in der Kommunikation durch neue Fähigkeiten oder auch den Gesprächsleitfaden, den wir haben, den man bei uns dann bekommt, wenn man in der Paartherapie oder im Beziehungstraining ist, wo wirklich sehr detailliert dargestellt wird und auch mit einer Checklist, wie kann ich den Gesprächsrahmen so aufbauen, dass ich wahrscheinlich ein deutlich konstruktiveres Gespräch führen kann, wie kann ich meine Bereitschaft reflektieren, aussprechen, wie kann ich mich in Bereitschaft für ein Gespräch begeben. Was unterscheidet Feedback von Verletzungen? Wie gehe ich damit um? Wie spreche ich was aus? Wie kann ich, wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben, diese in stimmige Kompromisse überführen? Und all diese Fähigkeiten in dem Moment parat zu haben, sorgt für deutlich mehr Selbstvertrauen und dadurch auch den Mut, die Dinge anzusprechen, weil man das Gefühl hat, was auch immer gerade im Gespräch passieren wird, wir können es handeln. Wir können damit umgehen. Das ist ja was viele auch für sich als Gefühl kennen, die dann diese Konflikte und kommunikativen Probleme in der Beziehung haben, aber zum Beispiel im Job oder in anderen Lebensbereichen total selbstbewusst sind, da können sie kommunizieren, da kriegen sie alles hin, erschaffen Prozesse, Strukturen und so weiter. Da läuft alles rund, da ist eben das Selbstbewusstsein da, was sie können. Da fühlen sie sich als Experte für etwas.
Mhm.
Und wenn man jetzt im kleinen Rahmen Experte für diese Beziehungskommunikation wird und sich gut darin fühlt, mit dem anderen ins Gespräch zu gehen, weil man weiß, ich habe einen Werkzeugkoffer voll mit Fähigkeiten, wenn Situation A, B, C, D eintritt, nehme ich ein Werkzeug und kann damit umgehen, dann kann ich mich auf Gespräche viel besser einlassen. Und auch das reduziert den Panikmodus drastisch, weil der ja erst dann eintritt, wenn ich in absoluter Hilflosigkeit bin.
Ja.
Und wenn ich nicht mehr hilflos bin, sondern die ganze Zeit weiß, was ich tun kann, dann tritt der normalerweise nicht mehr ein.
Grundvoraussetzung für Veränderung muss natürlich immer gegeben sein, ne? Also, dass ich Hilfe in Anspruch nehmen kann. Dafür braucht es den Auftrag von zwei Personen. Das ist bei dem Thema auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, ne? Also nicht nur von der Person, die sozusagen das Leid spürt und in Veränderung möchte und vielleicht auch über eine Trennung nachdenkt, sondern auch den Wille der Veränderung von der Person, die in diesen Modus verfällt, in die Schweigen geht. Weil sonst bringt es nichts, dann habe ich einen Werkzeugkoffer vor mir stehen und nehme kein Werkzeug raus und schaue den Koffer weiterhin an und denke so, ja, habe ich alles verstanden, es ist doof, dass es so ist, aber gut, es ist, wie es ist, so, ne? Und das, da achten wir ja auch mal sehr genau drauf, auch im Erstgespräch, weil sonst hat das keine Wirkung. Und sonst bringt man auch die andere Person fast noch mehr ins Leid, weil die möchte eine Veränderung und die möchte daran arbeiten. Und ich kann nur an einem Thema, gerade wenn wir auch in den Bereich schauen von Glaubenssätze, von der inneren eigenen Arbeit, wirklich tief reinschauen, wenn ich bereit bin, das Thema aufzumachen und bereit bin, daran selbst zu arbeiten, dann Offenheit habe. Sonst bringt es nichts und ist für alle auch sehr deprimierend, diese Tiefe nicht zu erreichen, dieser Thematik, ne?
Und wir können uns noch einen letzten Sicherheitsanker mit hineinnehmen, um nochmal mehr Selbstvertrauen zu gewinnen. Denn wenn wir uns jetzt klar machen, dass hier eine Panik aktiviert wird, dann sollte es schon ziemlich deutlich sein, dass dadurch das kreative Denken im Kopf nicht mehr zur Verfügung steht. Ne? Sondern es geht im Panikmodus ums Überleben. Deswegen ist dann ja auch weniger Kreativität da, weil evolutionsbedingt geht das Blut in die Gliedmaßen, ne? Flucht, Angriff, sich verstecken, totstellen. Also wir haben nicht mehr das Denken zur Verfügung. Das heißt, wir brauchen, ähnlich wie das, so würde ich mir es vorstellen, beim Notarzt oder im Schockraum im Krankenhaus, da kann keiner mehr groß nachdenken, was machen wir denn jetzt mal? Sondern es gibt einen Fall, es gibt bestimmte Voraussetzungen und wenn die erfüllt sind, dann geht Plan A los. Und Plan A ist 100-fach durchgespielt, vielleicht 1000-fach durchgespielt. Der läuft nur noch. Das heißt, jeder funktioniert in seiner Rolle. Und das bei, wenn das Weg B ist, dann okay, dann nehmen wir quasi innerlich Handbuch B. Jetzt durchlaufen wir den Plan einfach so, ohne noch drüber nachzudenken. Der wird einfach durchlaufen. Und das kann man für den Panikmodus in dieser Kommunikation auch vorbereiten. Was macht man, wenn der eintritt? Das muss man in Ruhe sich überlegen. Ne, bei uns ist das meistens, man sagt, okay, wir gehen eine halbe Stunde auseinander. Und in der halben Stunde geht's in die maximale Selbstfürsorge für das, was einem gut tut und da rausholt. Und dann kommt man nach einer halben Stunde wieder zusammen, um zu prüfen, reicht es aus, um das Gespräch fortzusetzen in Form von, wir gucken, was hat das ausgelöst, oder reicht es nicht aus und wir setzen einen Termin und sprechen zum Beispiel morgen Abend dann darüber und machen uns bis dahin bereit. Aber es gibt quasi einen festen Plan, wo man sagt, wenn das eintritt, dann durchlaufe ich das, was man im Kopf oder real mehrfach auch durchspielt, um das reinzuschleifen und diesen Automatismus zu bilden, um dann, wenn das eintritt, dann nur noch reinlaufen zu müssen und nicht mehr überlegen zu müssen.
Ja, weil das in dem auch Moment als Haltung zu haben, ne? Zum Beispiel auch den Kindern oder dem Umfeld gegenüber, was auch vielen Menschen ganz viel Sicherheit gibt, ne? Auch da überlegen wir ja zusammen ganz individuell, wenn da Kinder dabei sind, wie kann die Kommunikation altersgerecht da funktionieren, damit auch die negativen Konsequenzen, die ja einfach auftreten, auch da gering sind, ne?
Also es ist im Mindestmaß natürlich als Paar committed.
Genau.
Also das Paar überlegt sich gemeinsam, wie sieht für uns beide dann in dem Moment, wo das eintritt und wir das realisieren, was machen wir als Auslöser, um rauszugehen aus dem Gespräch und in diese Selbstfürsorge zu gehen. Wie sieht die Selbstfürsorge für beide in dem Moment aus? Und das löst auch das Problem mit Angriff und Flucht auf. Das ist das Gleiche. Weil dann kann sich der unbedingt sprechen will, der weiß, es ist eine halbe Stunde Pause und dann darf ich wieder sprechen. Das heißt, der kann die halbe Stunde Pause ertragen und kann in der Selbstfürsorge was für sich tun. Derjenige, der fliehen will, der darf ja dann in dem Moment fliehen, tut was für sich, um aus diesem unangenehmen Gefühl wieder rauszukommen, um sich aufs Gespräch wieder einlassen zu können. Und das sind Dinge, die man im Rahmen des Gesprächsleitfadens, aber auch dann natürlich in Terminen mit uns dann formen kann, ne? Ja, das sind so die verschiedenen Schritte, ne? Also Vergangenheit aufarbeiten, um die Zündschnur zu verlängern, die Fähigkeiten erhöhen, um mehr Selbstvertrauen in der Kommunikation zu erlangen und einen echten, tragbaren Notfallplan zu entwickeln, auf den ich zurückgreifen kann, wenn ich muss.
Und dann natürlich im besten Fall dafür zu sorgen, dass es immer weniger wird. Also, dass mehr Wir-Gefühl da ist, mehr Zusammenhalt und dass das gar nicht so gebraucht wird, wenn derjenige seine Themen aufarbeitet, sondern dass die Person für sich ganz exklusiv eigene Strategien entwickelt hat, um selber nicht mehr so ins Leid gehen zu müssen.
Das wäre der Weg, ja. Schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn euch das Thema betrifft, dann meldet euch doch sehr gerne bei uns fürs telefonische Erstgespräch. Wenn ihr Fragen an uns habt, dann schreibt gerne Kommentare bei YouTube. Wir antworten euch da sehr gerne drauf. Vielleicht habt ihr eigene Erfahrungen dazu in der aktuellen anderen Partnerschaften von euch selbst. Dann, wie gesagt, antworten wir euch gerne. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.